Hallo und herzlich willkommen zu Design Talks, heute mit...
Ich bin der Marc vom YouTube-Kanal der Comicladen, hi.
Und ich bin Jan vom Kanal Yellebart.
Und mit mir Steve, eurem Designer. Und heute reden wir über Comics und Mangas, ihre Art der Kunst, ihre Entwicklung bis heute und ob doch nicht beides das gleiche ist. Und da direkt mal meine Frage, fangen wir mit dir an, Marc. Wo siehst du denn so die Unterschiede zwischen Comics und Mangas?
Ja gut, es sind natürlich potenziell mal im Grunde beides sequentielle Erzählungen im Kern in einer ähnlichen stilistischen Form, aber es ist natürlich Ausdruck völlig unterschiedlicher Kulturen. Also Comics sind eben die sehr westliche Version, die entsprechend auch im Großteil westliche Themen und westliche Werte behandelt, wohingegen natürlich Mangas einfach auch so ihre fernöstliche Herkunft widerspiegeln und einen völlig anderen Ausdruck, eine andere stilistische Ausdrucksweise auch nutzen und das auch auf völlig unterschiedliche Zielgruppen abzielt. Dadurch sind sie sich quasi gerade so gemeinsam, wie sie es eben, sie haben den kleinsten gemeinsamen Nenner, ja, dass sie Comics sind. Es ist aber im Kern dann doch ein wesentlicher Unterschied, sowohl optisch als auch inhaltlich.
Okay, Jan, siehst du das ähnlich?
Bei mir ist es eigentlich ziemlich ähnlich, also im Grunde ist alles ziemlich gleich. In Japan ist es ja auch so, dass Comics und Mangas genau gleich, also Comic wird halt auch Manga genannt. Da gibt es dann keine Unterschiede. Die Unterschiede wie zum Beispiel halt Leserichtungen oder so kommen natürlich auf. Klar, von den Strukturen oder wie es halt aufgebaut ist, dass das eine aus dem westlichen und das eine aus dem ostlichen Gebiet der Welt kommt, da gibt es natürlich Unterschiede in der Kultur. Allerdings große Unterschiede nicht, meines Erachtens nach. Und ich habe zwar mal gehört, so zum Beispiel amerikanisches Papier soll schwerer sein oder sowas, aber naja, ansonsten habe ich mir auch angeguckt, wie Comics und Mangas so von den inhaltlichen Bildern, Aufteilungen oder so sind. Und da habe ich auch nicht große Unterschiede gefunden. Also ich habe jetzt in ein paar Marvel-Comics reingeguckt und gesehen, dass da die Panels meistens aneinander liegen, wirklich, wohingegen in Mangas dann halt schon eher ein weißer Streifen noch dazwischen ist. Aber ansonsten, also ich würde das jetzt nicht wirklich Unterschiede nennen.
Ja, ich finde halt immer, es ist so ein bisschen wie bei einem Buch. Ja, es ist immer so, du gehst in eine Bücherei und auf jedes Buch dort trifft immer schon mal die Bezeichnung Buch zu. Das stimmt schon mal per se. Und abgesehen vielleicht von Sachbüchern jetzt, ist auch in jedem Buch eine Geschichte. Das haben sie so auch gemeinsam. Aber es ist dann der wesentliche Unterschied einfach in der Ausdrucksform. Habe ich einen Krimi vor mir oder ein Science-Fiction-Thema? Habe ich eine Romanze vor mir oder ein Drama? Dementsprechend, ja, so unterschiedlich wie Geschichten sein können, so unterschiedlich sind meines Erachtens auch Comics und Manga. Da ist schon eine sehr, man täte sozusagen dem jeweiligen Medium Unrecht, meines Erachtens, würde man sie allzu sehr auf die gleiche Stufe heben. Das sind doch wirklich stilistisch sehr, sehr unterschiedliche Ausdrucksweisen. Ähnlich wie, ob du abstrakte Kunst machst oder gerne Stillleben malst, ja. Das ist trotzdem beides irgendwie darstellende oder bildende Kunst. Und darstellende trifft es wohl besser. Und trotzdem ist es nicht das Gleiche. Ja.
Wo du gerade sagtest, Geschichten, kommt mir zumindest so vor, ich bin ja nicht so tief in der Materie bei den Comics wie du, ich denke mal, da wird es auch welche geben, die etwas schwerer wiegen. Aber ja, gerade bei den Mangas kommt es mir eher so vor, dass dort halt auch mehr der Schwerpunkt liegt, dass große, schwere Themen auch aufgegriffen werden. Im Gegensatz im Vergleich zu Comics. Comics kommen mir manchmal ziemlich leicht vor. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber da täte man jetzt dem Genre Comic per se unglaubliches Unrecht an, ja. Denn man darf selbstverständlich Comics nicht auf Superhelden-Comics reduzieren. Die mögen zwar natürlich so das prominenteste Gesicht dieser ganzen Branche sein, die natürlich auf der Leinwand die größten Erfolge haben und daher praktisch omnipräsent sind momentan. Aber dennoch ist es so, dass Superhelden-Comics nur einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil dessen ausmachen, was es im Comic-Bereich gibt. Und man darf auch nicht nur vom amerikanischen oder vom deutschen Markt ausgehen. Gerade der deutsche Markt ist ein sehr, sehr geringer Markt, ein sehr kleiner weltweit betrachtet. Kein Vergleich zu europäischen Nachbarn wie Frankreich, wie Belgien, wie Italien. Das hat bei uns viel damit zu tun, dass Comics, insbesondere Superhelden-Comics, so ein bisschen als Kultur der Sieger nach der Besatzungszeit irgendwie oder während der Besatzungszeit durch die US-Truppen in Westdeutschland mit hierher gebracht wurden. Dadurch war das so ein Medium, das immer so ein bisschen abgelehnt und in den Untergrund gedrängt wurde von vornherein von der zu der Zeit eben erwachsenen Generation, sprich so unseren Großeltern. Diese Superhelden-Comics sind daher wahnsinnig präsent, feiern einen riesen Revival, aber es gibt unglaublich viele Comics, unglaublich schwere Comics. Es gibt ganz viele Comics, die dieses klassische Coming-of-Age-Thema haben. Große Dramen, es gibt Bücher, Comics ohne Worte. Ja, es gibt alles, was man sich denken kann. Also, weiß ich, ob das nun LGBTQ-Themen sind oder ob das, keine Ahnung, ist, wie du am besten Veganer wirst oder über psychische Störungen. Es gibt eigentlich zu jedem Thema, das du dir ausdenken kannst, auch einen Comic. Und Superhelden-Comics sind der sprichwörtliche, die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. Darunter ist viel, viel, viel mehr.
Okay, also bei den Comics auch eher, sag ich mal, die prominente Seite momentan eher die Softcore-Seite, während dahinter sich noch viel tiefgründigere Sachen auch verstecken.
Ja, so könnte man zusammenfassend durchaus sagen, ja.
Weil bei den Mangas, zum Beispiel, sag ich mal, jetzt die ganz großen auch, selbst Naruto und sowas, Dragon Ball und so, kommen ja auch immer wieder mal mit ein paar schwereren Themen.
Um ehrlich zu sein, kann ich mich gar nicht mit den ganz Großen so identifizieren, deswegen habe ich die mir nie so wirklich angeguckt, weil es ist halt einfach irgendwie immer sich mit den gleichen Sachen befasst und deswegen gehe ich dann halt lieber auf die kleineren Sachen ein, die dann halt, weiß nicht, sich schon eher mit interessanteren Themen beschaffen oder halt wirklich eine ganz eigene Geschichte haben, die in ein paar Bänden dann halt auch schon wieder vorbei ist.
Hast du da eventuell welche, die man so empfehlen könnte?
Klar, könnte ich da sehr gut zum Beispiel Troubles empfehlen. Das ist halt ein Manga, der befasst sich sehr damit, was halt in der Zukunft ist, wenn künstliche Intelligenz so weit fortgeschritten ist, dass halt Menschen zusammen mit Robotern leben, die halt ja nicht wirklich ein Eigenleben besitzen, zumindest nicht in der Gesellschaft so groß verbreitet, aber die Menschen sehen halt in diesen Robotern trotzdem irgendetwas, weil sie ja die Verbindungen, die wir im Gehirn haben, das sind ja auch nur neuronale Verknüpfungen, die wir im Gehirn haben, und bei Robotern ist es halt so, dass diese halt in Datensträngen ausgelesen werden und damit halt auch ein gutes Thema aufgegriffen wird, ob es denn nun jetzt wirklich akzeptabel ist. Ist das schon menschenähnlich? Ist das eine menschliche Figur oder sind Roboter dann halt doch eher noch Dinger?
Okay, also auch eher so eine schwerere Kost, auch mit leicht politischen Themen hinter.
Gut. Ja gut, klingt halt im Grunde nach Blade Runner, ne? Ist so eine Geschichte, die ja oft erzählt wird, aber immer wieder Spaß macht.
Ja, genau.
Ich denke, man kann auf jeden Fall trotz alledem auch sehen, dass es sich zwar um verschiedene Stilmittel handelt, die aber durchaus auch gerne mal Geschichten behandeln, ja, die es auf beiden Seiten gibt. Und da ist dann auch ganz interessant manchmal, wie die Interpretation des jeweiligen anderen Kulturkreises auch ist bei solchen Geschichten. Gibt zum Beispiel auch, kennt dann vielleicht der Jilip ja auch, Jiro Taniguchi, ein sehr europäischer Mangaka zum Beispiel, der ich weiß nicht, immer versucht hat, so diese französischen oder franco-belgischen Comics so ein bisschen stilistisch zu interpretieren. Ich glaube, der hat viel so Leute wie Möbius und so gerne zum Beispiel irgendwie Vorbild sich genommen. Und diese Comics, die dann so europäisch anmuten, aber es dann doch gar nicht sind irgendwie. Sowas fand ich zum Beispiel auch immer ganz interessant, wenn sich dann diese beiden Themen so überschneiden.
Okay, Ähnlichkeiten sind viele vorhanden. Was sind denn so eurer Meinung nach so die größten Artists der jeweiligen Genrevertreter? Jan, fangen wir diesmal mit dir an.
Also wenn ich jetzt halt allgemein spreche, so Comicwelt, würde ich halt sagen so Stan Lee von Marvel halt und Walt Disney von den Mickey Mouse Comics. Und in dem Genre, in den Büchern, wo ich mich dann halt mehr auskenne, von Mangas halt, da würde ich sagen, sind so die Größten, die ja auch dann es weitergeschafft haben in die Animation, halt Studio Ghibli, Mangaka Hayao Miyazaki, meine ich, hieß der. Oder halt die großen Serien wie zum Beispiel Dragon Ball oder One Piece, also von Akira Toriyama und Eiichiro Oda.
Oder auch Masashi Kishimoto zum Beispiel. um einen jetzt zu nennen, der jetzt auch den ganz großen Ranma gemacht hat, zum Beispiel mit Naruto.
Also, ja, klar.
Natürlich, Studio ja. Ghibli und Akira Toriyama sind natürlich, sag ich mal, jetzt dann, das sind natürlich Urgesteine, die jetzt, sag ich auch, den europäischen Markt so mit erkundet haben, beziehungsweise aufgegriffen haben, würde ich sagen.
Ja, deswegen habe ich ja jetzt auch die genannt. Also natürlich kann man noch solche aufzählen, wie zum Beispiel Takeshi Obata, falls man den kennt. Der hat Death Note oder Bakuman geschrieben. Das sind auch zwei sehr große Mangas, meines Erachtens nach.
Okay, Stan Lee hat es ja auch schon genannt. Mark?
Ja gut, ich finde es gar nicht so einfach, sozusagen irgendwie zu entscheiden, wer jetzt die ganz großen Künstler sind. Ein paar gibt es natürlich. Stan Lee hätte ich jetzt hier vielleicht gar nicht unbedingt genannt, weil ich ihn jetzt so aus künstlerischer Seite, er war ja ein Erzähler, er war ja nun kein Zeichner, also da würde mir dann Jack Kirby eher einfallen zu der Sache. Ansonsten gibt es natürlich Leute, die immer wieder herausstechen, aber es gibt auch Leute halt, die man persönlich mag oder nicht mag. Also ich finde das daher brutal individuell irgendwie. Ja, ich finde Leute wie Eduardo Rissi ganz toll, der zwar zurückhaltend zeichnet, irgendwie mit wenig Hintergrund in den Panels, und Panels aber teils sehr unkonventionell anordnet und unglaublich stark mit Licht und Schatten arbeitet. Oder Lee Bermejo finde ich ganz, ganz toll, der auch mit Brian Azzarello oft zusammenarbeitet im Team. Der ist jetzt aktuell auch bei DC mit dem Black Label dabei. Batman Damned ist eine Reihe, die zeichnerisch unglaublich stark ist, die zum Beispiel Batman unglaublich realistisch darstellt. Da ist wirklich jede Masche am Anzug, jede Schnalle am Stiefel ist da irgendwie wirklich zu sehen und voll mit Hand gezeichnet mit unglaublich aufwendigen Hintergründen. Das sind also Sachen, die ich auf jeden Fall richtig, richtig toll finde. Ich mochte auch immer Miguel Sepulveda sehr gerne. Ist ein Zeichner, der auch ja relativ für Marvel gemacht hat. Der unglaublich schöne Frauen zeichnet. Also der kann das irgendwie sehr gut, so diese symmetrische Formel da irgendwie ähnlich wie Louis Royot oder so, irgendwie rauszuarbeiten, dass das irgendwie immer ganz toll ausschaut. Und der kann der wirklich gut, ohne dass es irgendwie albern oder so übertrieben sexy aussah, sondern eher so ein bisschen auf Realismus gehaucht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber das ist alles so eine persönliche Momentaufnahme. Ja, es gäbe so viele Zeichner, die irgendwie eine Erwähnung wert sind. Goran Suzuka, ja, allgemein bei den Kroaten gibt es ein paar ganz, ganz tolle Comiczeichner, die mir wahnsinnig gut gefallen. Aber man müsste natürlich auch Leute wie John Romita Jr. erwähnen, die gerade auch im Bereich der Superhelden-Comics unglaublich viel geleistet haben. Ormston, der momentan mit Jeff Lemire Black Hammer zeichnet, finde ich sehr beeindruckend. Oder aus Koloristenseite Nathan Fairbairn, finde ich auch ganz toll. Der hat mit Grant Morrison zusammen Nameless hat er gemacht. Interessant, ja, Nameless gibt's glaube ich hier bei CrossCult. Hat mir sehr gut gefallen. Er hat auch dieses Die, Die, Die mit Robert Kirkman zusammen gemacht, total abgedreht. Also ich mag's irgendwie, wenn es entweder ziemlich übertrieben ist, so Scotty Young wäre auch so einer irgendwie, der einen ganz, ganz eigenen Stil hat irgendwie. Der hat dieses herrliche Fairy Tale das gemacht. Ach, so eine im Grunde Alice im Wunderland auf Brutalo, Gore, Crack irgendwie. Das war sehr witzig. Genau, das wären jetzt mal so ein paar Künstler, die ich persönlich favorisieren würde und wo ich sage, die haben auch alle irgendwie einen großen Einfluss. Letztlich ist das aber immer eine sehr persönliche Momentaufnahme, weil es einfach so unglaublich viel gibt, so unglaublich, unglaublich viel, das wirklich schwierig ist. Also, Alessandro Barbucci finde ich auch ganz, ganz toll, der trotz italienisch klingendem Namen französische Comics macht. Zum Beispiel Ecke haut's mich immer weg. Das hat so diesen Asterix und Obelix-Charme fast schon manchmal von den Zeichnungen. Nur mit so einer kleinen, so frivolen Unternote. Sehr witzig. Ja, genau. Aber das ist so, genau. Die Szene ist halt sehr groß und da kann man eigentlich nur persönliche Lieblinge.
Artists gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer auch mittlerweile auch sowohl bei den Comics und Mangas. Natürlich gehören sie alle gelobt für das, was sie machen.
Absolut.
Es ist natürlich alles an für sich auch Kunst.
Auf jeden Fall. Sequenzielle Kunst.
Kann ich nur zustimmen. Also ich würde auch sagen, wie gesagt, ich habe jetzt am Anfang jetzt hier nur die Größten sozusagen aufgezählt, die vom Erfolg am weitreichsten waren. Klar gibt es natürlich immer persönliche Favoriten, das sollte man sich auch natürlich immer selber aussuchen, welche jetzt für einen persönlich die Größten im jeweiligen Medium sind. Ich kann hier zum Beispiel jetzt auch mal eine Künstlerin, die ich vor kurzem erst entdeckt habe, eine deutsche Mangaka halt, die heißt Zabo, und finde halt besonders toll, wenn die Farben, oder in den Mangas ist es ja meistens eher schwarz-weiß, wenn die halt eher dunkler gehalten sind, anstatt alles weiß oder so. Deswegen kann ich mir auch nur anschließen, was Marc vorhin gesagt hat. Und dass man halt wirklich eher persönliche Favoriten ausmachen sollte.
Aber ich sag mal, natürlich gibt es auch diese Eckpfeiler, die natürlich halt die großen Reichweiten gemacht haben. Wie ein Stan. Okay, Marc sagte ja richtig, er ist jetzt kein Zeichner, aber Geschichtenerzähler, ist ja ebenso auch künstlerisch Begabung. Und sie haben ja halt diese Latten gesetzt, auch, dass man halt sie auch im weiten Mainstream überall kennt. Zum Beispiel, jetzt verbessert mich, wenn ich mich vertue mit der Zeitspanne, war es jetzt letztes Jahr, wo er verstorben war? Oder war es schon dieses Jahr?
Ja, gute Frage. Die Zeit geht immer so schnell vorbei. Aber es ist ja ein Live-Medium, so ein Podcast. Das ist immer das Schöne. Da kann man ja einfach mal gucken, wann sein Leben gestorben ist. Er ist gestorben 2017. Ja, also sozusagen vorletztes Jahr sogar.
Schon vorletztes.
Entschuldigung, das war Drone-Lied. Entschuldigung, ich bin gerutscht in
Oh.
der Zeile hier.
Ja, letztes Jahr bestimmt.
Nee, dann war es letztes Jahr.
Ja, 2000, November 2018.
Da hat man ja auch überall in den Medien gesehen, ob jetzt Zeitschriften, Twitter, Facebook, was weiß ich, überall ging es ja rund um die Welt. Jeder dritte YouTuber hatte gefühlt auch irgendwas zu Stan Lee gemacht dann an den Tagen.
Ja.
Auch
Ja
ein
gut, konnte
paar.
man auch machen. Ich meine, Stan Lee war halt ein irre einflussreicher Mensch einfach. Marvel hat es einfach so zu Beginn irgendwie der Kinokampagnen sehr gut verstanden, Stan Lee auch als Galionsfigur ein bisschen für sich zu nutzen. Ja, das ist generell, große Unternehmen machen das eigentlich immer. Ja, ob das nun ein Bill Gates ist, ob das ein Steve Jobs ist irgendwie, ob das ein Jeff Bezos ist. Irgendwie große Unternehmen irgendwie, die Top der Welt, die haben immer so eine persönliche Identifikationsfigur. Und da war natürlich so der väterliche Stan Lee war natürlich perfekt dafür. Ja, er war absolut perfekt, war auch ein guter Selbstvermarkter. Und dem haben wir unglaublich viel zu verdanken, irgendwie was so Superheldengeschichten angeht. Und dass wir es so auf eine kleine Art und Weise auch geschafft haben, nicht immer ganz die gleiche Geschichte zu erzählen. Ich meine, natürlich, Superhelden sind immer gleich gekleidet und machen immer das Gleiche und am Ende des Tages lernen sie nie irgendwas aus den Konsequenzen. Deswegen, Alan Moore hat das schon gesagt, ja, deswegen hat er außer Watchmen eigentlich nie gerne Superheldengeschichten gemacht, weil er sagte so, ne, das nimmt nie ein Ende. Die Leute wollen immer das Gleiche sehen. Da kannst du nie eine Geschichte zu Ende erzählen. Stan Lee hat es aber gut verstanden, den Superhelden so eine persönliche Note reinzugeben. Ja, das war auch, was Spider-Man so erfolgreich gemacht hat. Spider-Man hatte Probleme, die Miete zu bezahlen. So. Er hatte Stress mit seiner Freundin irgendwie. Ne? Er wusste manchmal nicht, was er essen sollte. Und er hat oft gezweifelt an seiner Aufgabe als Superheld irgendwie und musste schlimme Verluste einfahren, um irgendwie zu lernen, was es heißt, halt so für sich selber einzustehen. Und das sind halt Werte, die uns Stan Lee mitgegeben hat. Und dafür sind wir ihm immer dankbar.
Klasse Antwort, würde ich sagen, für dieses Kapitel. Könnten wir im Grunde auch direkt weiterführen, denn als nächstes hätten wir auf der Agenda die Entwicklung der jeweiligen Medien. Wie findet ihr, haben sich eure Medien, auch Manga auf der einen Seite und Comics, in den letzten paar Jahrzehnten so entwickelt?
Also allgemein ist halt die Medium immer größer am Werden und es ist ja wahrscheinlich eine Massenproduktion, meines Erachtens nach vielleicht etwas zu groß, aber ich meine, man soll es den Künstlern lassen. Jeder, der es ausprobieren möchte, der soll es auch machen, der soll seine Mangas, seine Kunstwerke oder Comics halt auch einfach machen und das, was halt am meisten dann halt angenommen wird von den Leuten, die es lesen möchten, also die Nachfrage wird ja auch immer größer. Es wird ja immer mehr akzeptiert in den öffentlichen Medien, auch manchmal überredet. Und das finde ich halt echt gut. Auch, dass man halt auf Conventions oder Japantag wie in Düsseldorf er halt jedes Jahr gefeiert wird, ist ja auch riesig. Oder halt auch auf anderen Buchmessen, wie zum Beispiel die Leipziger Buchmesse, welche ja eigentlich jetzt nicht so, zumindest anfangs nicht dafür gedacht war, so dass jetzt auf einmal Mangas da extrem umgehen, die Runde machen. Dass halt alles trotzdem mit gut integriert wird und allgemein die Akzeptanz halt immer mehr steigt. Das finde ich halt echt gut, auch dahingehend, dass ja Manga eigentlich schon ein Medium ist, welches sich schon seit 1680 entwickelt hat und dass es halt bis heute immer noch weiter wächst.
Ja, wie du auch erwähnt ist, auf der Büchermesse, um jetzt mal noch eine andere Messe zu nennen, wo es eigentlich weniger vertreten sein sollte, wäre zum Beispiel auch Gamescom, wo ja auch jedes Jahr Dutzende, etliche Cosplayer rumlaufen in Manga-Kostümen.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, es gibt ja auch immer mehr Spiele, welche im Manga-Stil oder Comic-Stil gemacht werden.
Ja, klar. Aber halt, sag ich mal, ist es noch ja ein klein bisschen ferner wie jetzt direkt die Buchmesse, wo im Grunde ja Mangas, Comics ja auch schon traditionell, sag ich mal, eher einzuordnen sind. Aber die Entwicklung ist definitiv positiv und ich sag mal, auch Mangas werden sehr, sehr gut, obwohl ich das zu meiner Jugend, sag ich mal, damals nicht dachte, dass es jemals so weit kommt, dass die so gut angenommen werden, auch im Allgemeinen, im Mainstream.
Also ich denke halt, wir sind momentan einfach auf dem Höhepunkt von Entwicklungen, die sich aber schon seit geraumer Zeit irgendwie abzeichnet. Ich denke, man muss da auch ein bisschen trennen, was das zum einen natürlich für den kommerziellen Aspekt irgendwie der Branche bedeutet und was das aber auch für den künstlerischen Aspekt bedeutet. Ich meine, es ist so, dass das Comics schon ziemlich brach lagen. Ja? Also es gab so, in den 90ern war eigentlich diese Comicblase irgendwie so ziemlich vorbei. Das bisschen, das es so hier in Deutschland gab, was wie gesagt ohnehin gar kein Vergleich ist zu Frankreich, Belgien, Italien, die alle verrückt nach Comics, ja, die lesen viel, viel mehr, auch Südamerikaner. Da deutlich begeisterte Amerikaner sowieso. Wir sind da ein bisschen so stiefmütterlich bei uns immer noch. Und dieses Bild wandelt sich in den letzten Jahren, weil es halt einfach so ein paar Leute mit ein paar Visionen gab, die das einfach auf die große Leinwand gebracht haben. Das ist natürlich hauptsächlich wiederum für den Superhelden-Mainstream gut und der konnte sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren richtig entfalten. Wir haben das jetzt gerade erst im MCU gesehen mit Avengers Infinity War und Endgame, was, glaube ich, einen viralen Hype ausgelöst hat, wie es es noch nie gab. Ja? Und dadurch sind Comics in den letzten Jahren unglaublich gesellschaftsfähig geworden. Ja? Also viele Stores sind wieder aufgeblüht, denen es lange, lange Zeit schlecht ging. Ja? Die lange Zeit angesichts von Amazon, Thalia, eBay und Konsorten irgendwie alle eigentlich vor dem Ausstanden. Wie es auch für viele hat es auch das Ende bedeutet. Und die kommen jetzt wieder zurück, ja, und sind sehr froh über diese Hypes. Und in diesem Hype, ja, der jetzt momentan einfach lebt, der sich eben als Trend dieser Entwicklung momentan noch hält, der sicherlich nicht mehr unbegrenzt halten wird, der aber noch hält, der ermöglicht es natürlich, und da kann man, glaube ich, aufgreifen, was der Jan dazu gesagt hat, der ermöglicht es jetzt natürlich auch Künstlern zu sagen, ich habe die Freiheit, mich da eben auch auszuleben und uns selber mein Glück auch in dieser Branche zu suchen, wenngleich die immer noch überschaubar ist. Ja, also wir dürfen nicht nur im Bereich der Comic-Filme nachsehen, was da los ist, sondern man muss natürlich auch weiterhin auf Print-Comics gucken, die zunächst mal die Brötchengeber für die jeweiligen Künstler sind. Ja, das ist im Regelfall nicht Hollywood, das ist im Regelfall, ich weiß nicht, Dark Horse, Image, Avatar, Marvel, DC, ja, die geben dir deinen ersten Job dann irgendwann mal. Das heißt, diese Print-Comic-Verkaufszahlen sind nach wie vor sehr interessant und die liegen selbst gesamt in den Vereinigten Staaten oft im niedrigen fünfstelligen Bereich. Also wir reden hier oft von 40.000, 50.000 Exemplaren von X-Men Nummer 17, ja, von 20.000 für Fantastic Four Nummer 3 und so weiter. Damit will ich sagen, diese Szene ist gar nicht auf so stabilem Fundament gebaut, wie man manchmal meinen könnte. Die Filmszene ist nochmal ein anderes Thema, finanziert natürlich momentan das Printgeschäft mit und das ist alles sehr schön. Aber man muss dadurch einfach die Gelegenheit vor allem sehen, dass es dadurch wieder möglich geworden ist heute, dass ganz viele Verlage nicht nur den Mainstream drucken, sondern auch andere Sachen drucken können, wie Manga, der ja schon seit den frühen 2000ern, würde ich sagen, relativ stabil auch in Deutschland absetzt. Der hat eine große Fangemeinde, die haben auch viel dazu beigetragen, dass Comics salonfähiger waren. Es ist immer eine Symbiose, es ist immer eine Kooperation. Und das ermöglicht aber auch ganz viele Indie-Titel, die jetzt zum Beispiel wieder in die Läden kommen. Ich war auf der Comic-Con in München, da sitzt halt mal eine Christine Wendt da, die irgendwie Message gemacht hat im Crosscult-Verlag. Eine Indie-Künstlerin, die einen eigenen Stand kriegt auf der Comic-Con, was vor ein paar Jahren undenkbar war. Also nicht undenkbar, weil sie nicht gut genug war, sie ist super, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Mhm. Die jetzt aber halt einfach auch Raum und Präsenz kriegen und auch ein bisschen Geld kriegen für harte Arbeit, die sie sich... Und das, finde ich, ist der aktuelle Top-Trend der Entwicklung der Deutschland ganz toll finde.
Waren da eben bei deiner Printzahlen auch schon die Digitalprints mit drin oder jetzt nur rein wirklich auf das komplett klassische der Comic das in der Hand?
Könnte ich jetzt gar nicht so mit hundertprozentiger Gewissheit sagen. Musste mal auf Statista gucken. Behandelt aber, glaube ich, tatsächlich erstmal nur die Printzahlen. Wie das online ist, da sich das auf so viele verschiedene Kanäle streckt letztlich, ne, wo das überall verkauft wird, kann ich das nicht sagen. Aber meiner Erfahrung nach ist das Lesen von digitalen Comics gar nicht so extrem populär. Also ich mache das schon mit so Plattformen wie Marvel Unlimited zum Beispiel oder Comixology, wenn man mal schnell was irgendwie haben oder angucken will. Aber die meisten haben doch lieber so ein bisschen die Sammlung zu Hause. Weiß nicht, bei den Manga kam bestimmt auch so, oder Jan?
Ja.
Denke ich mir. Also lieber das klassische Gefühl, sich aufs Bett wälzen, auf die Couch und noch schön den Comic, den Manga vor sich in der Hand halten.
Ja. Als Fan ist es was ganz Besonderes, wenn du die Zellophanhülle abmachst vom Comic und schlägst ihn das erste Mal auf. Und der riecht noch so nach Druckerei. Das ist absolut großartig, ich liebe das. Oder das ist so, ich weiß nicht, das ist wie, da sind vielleicht manche der Zuhörer oder ihr vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ihr da schon alt noch seid oder ob ihr da schon zu jung für seid irgendwie. Früher, wenn du irgendwie eine CD gekauft hast, ja, in Prä-Smartphone- Spotify-Zeiten, da war das auch so ein richtiges Erlebnis. Du hast irgendwie gespart auf eine CD oder zwei, bist nach Hause irgendwie, hast die ausgepackt, hast sie reingehauen, hast das Booklet aufgemacht, man hat das mit durchgeblättert, man hat den Text ein bisschen mitgelesen, man hat sich damit so befasst. Macht man ja heute nicht mehr, ne? Heute haut man sich ja Spotify, Playlist, danke, Album, scheiße, danke, weiter. Ne? Ist ja heute irgendwie so mehr konsumieren als irgendwie erleben. Und das ist ähnlich mit digitalen Comics und physischen Comics. Du kannst ganz viel bei Marvel Unlimited lesen. Da hackst du irgendwie in 4-5 Tagen alle 120 Tie-Ins zum Civil War irgendwie durch und erinnerst dich hinterher noch zu 10% dran. Ja, so ein bisschen wie beim Bulimie-Lernen früher in der Schule. Oder du hast halt den Comic zu Hause, wie du sagst, haust dich irgendwie auf die Couch, packst den aus, der riecht super. Du machst den auf, so ein tolles Albenformat, irgendwie große Seiten, tolle Zeichnungen. Das kann dir digital halt einfach nicht geben.
Also, ich finde es jetzt ein bisschen witzig, dass du erwähnst, dass der nach Druck riecht, aber ansonsten kann ich natürlich auf jeden Fall nur zustimmen. Also, ich finde es auch ultra toll, dass man halt, dann hat man wirklich etwas davon, dann hat man halt etwas in der Hand, kann es greifen und sich richtig angucken, wie es halt ist auf dem Display. Da ist halt irgendwie das Feeling etwas anders. Und auch wenn man halt zum Beispiel auf Messen oder so ist, dann kann man halt auch zu den Künstlern hingehen und halt die Bücher nochmal signieren lassen. Das kann man schlecht mit einem E-Book machen.
Ja, das stimmt.
Ja, genau.
Ja, also, das stimmt schon. So, ich meine, natürlich so auf andere Art irgendwie, ich weiß nicht, manchmal will ich Neueinsteiger gar nicht animieren, physisch zu sammeln, ja, weil wir wollen ja eigentlich auch Ressourcen sparen. Wir wollen eigentlich nicht irgendwie wichtiges Holz für Seiten abholzen irgendwie und keine Ahnung, das ist auch extrem, da kann mir der Jan bestimmt auch beipflichten, extrem platzintensiv, ja, also wer erstmal ein paar Jahre sammelt, der hat einen brutalen Platzbedarf auch für die ganzen Comics, wenn man die jetzt nicht in Kartons im Keller lagern, sondern irgendwie zu Hause schön ausstellen möchte irgendwie oder so. Da ist gleich mal so eine Wand weg und die hat man ja nicht im Überfluss, ne? Und, ja, keine Ahnung. Manchmal denke ich mir, digital lesen ist schon geil, weil die Geschichte bleibt super. Ob du die jetzt so liest oder nicht. Es ist vielleicht ganz egoistisch, irgendwie diese Haltung zu sagen, ich feiere halt irgendwie trotzdem die physischen Comics ab. Vielleicht bin ich da ein Relikt irgendwie. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ja, ich kann mir das Tauschen, das komplette Wechseln nicht vorstellen. Nur das Ergänzen. Aber eigentlich will ich jeden animieren dazu zu sagen, hey, lest erstmal digital. Wenn euch das auch taugt, spart ihr euch auch ein paar Probleme, ne?
Ist definitiv nachzuvollziehen mit diesem nochmal in der Hand halten entgegen dem ich swipe nach links, ich swipe nach rechts.
Ja, wie ist das für dich als Designer eigentlich? Ich meine, du machst doch auch relativ viel digital, oder? Du machst ja so jetzt manuell irgendwie Zeichen Hand, so machst du nichts, ne? Quasi. So, wie ist das für dich irgendwie mit dem Arbeitsstolz sozusagen? Also ich sag mal, der Comiczeichner, der hat irgendwann mal einen Comic in der Hand und der sagt, kann er seinem Kumpel geben? Und dann guckst du hier, habe ich gemacht. So. Wie definierst du das für dich, wo du hinterher sagst, darauf bin ich stolz und wie archivierst du gelungene Leistungen?
Oh, bei mir ist momentan alles komplett digital, aber halt was Ausgedrucktes von sich selbst auf Papier auch mal in den Händen zu halten.
Ja.
Das ist schon was ganz anderes auch. Es ist genau wie für dich jetzt als Comic-Konsument oder für mich als Comic- oder Manga-Konsument oder für einen Jan. Wenn man was in der Hand hat, das ist schon was komplett anderes.
Ja.
Ich sag mal, so ein Logo, was weiß ich, ich mach mal ein Logo in 10 Minuten. Okay, dann habe ich's da. Aber wenn ich es jetzt ausdrucke, zum Beispiel auf eine Karte, printe oder sonstiges, das ist eine ganz andere Welt, weil dann wird's erst irgendwie, hört sich jetzt irgendwie bekloppt an, real.
Nö, ich finde, es hört sich gar nicht bekloppt an. Ich verstehe das total gut. Ja, und wie ist das beim Jan? Du bist ja auch künstlerisch sehr tätig. Ich bin mir total sicher, dass das für total viele Zuhörer interessant ist, wie wie ihr den Comic-Bezug auch für euch seht. Ja? Vielleicht so, wenn ich da einfach mal so fragen darf, Jan, bei dir irgendwie, wie machst du das dann? Arbeitest du viel digital? Machst du viel von Hand? Wie archivierst du deine Milestones?
Also tatsächlich ist es so, dass ich halt anfangs nur traditionell gezeichnet habe. Also das ist natürlich deutlich einfacher zum Einstieg auch. Also man sollte nicht zu viel Geld am Anfang ausgeben. Da kann ich halt auch sagen, dass man dann halt das besser auch hinbekommt. Also man hat irgendwie, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber man hat irgendwie mehr das Feeling, dass man halt wirklich etwas schafft oder so. Und mittlerweile bin ich schon ziemlich stark aufs digitale Zeichnen umgestiegen. Das liegt halt wohl eher an den ganzen Kosten, wie man ja für Blätter, für Stifte oder sonstige Sachen haben muss. Deswegen bin ich jetzt auf digital umgestiegen. Aber wenn ich mal wirklich wieder ein Blatt in der Hand habe und damit richtig zeichnen könnte, kann, dann ist das natürlich immer ein deutlich besseres Gefühl, als halt nur die ganze Zeit auf den Display zu gucken.
Ja, ich meine,
ich hab auch schon jetzt zwei Designs oder zwei Illustrationen, die ich halt gemacht habe, auf T-Shirts gedruckt. Ah. Das ist halt auch etwas total anderes, wenn man halt wirklich mal wieder ein richtiges Bild von sich halt in der Realität vor sich hat, anstatt einfach nur auf dem Computer oder im Internet halt zu zeigen.
Ja, kann ich total gut verstehen, irgendwie. Halt quasi, auf eine Datei kannst du halt praktisch erst nicht unbedingt halt stolz sein, irgendwie, ne? Die vergibt dir halt nicht so dieses Trophäengefühl. Aber wenn dann irgendwie das Design irgendwo genutzt wird, sozusagen, oder, ne, wenn man irgendwie sieht, so toll, das macht sich ganz gut auf einem Shirt oder, keine Ahnung, auf einer Website oder wie auch immer, dann ist schon ein bisschen befriedigender so, ne?
Ja, und das ist genauso. Ich habe halt so, weiß nicht, wie soll ich es beschreiben? Ich habe hier ein Bild von mir hängen, das ist halt so um die 5x2 Meter groß und das habe ich halt auch selbst gezeichnet.
Ja,
und
geil.
Das ist dann halt natürlich viel besser, wenn man halt immer daran zurückdenken kann, so, ah, da habe ich so viel Zeit reingesteckt, dass, da ist man halt auch ziemlich stolz dann drauf, wirklich, als wenn man halt einfach nur so einen kleinen Ausschnitt irgendwie von höchstens 60x30 Zentimeter vor sich hat und dann da halt die kleinen.
Der ist aber geil, gleich 5x2 Meter, ist halt gleich richtig so. Mucho Narzismo, hä?
Weil ich bei dir aber auch gesehen hatte, Jan, du hattest sogar auch einen eigenen Manga schon veröffentlicht.
Ah ja, das cool. Das ist richtig, ja. Also, was heißt eigenen Manga veröffentlicht? Also, ich habe ihn halt einfach auf, was war das, auf Wattpad hochgeladen, 8 Seiten. Es war halt einfach so ein Projekt, was ich für mich selbst halt mal umsetzen wollte, weil es halt eine eigene Geschichte, ein wirklich etwas, was halt andere inspirieren kann, da rauszubringen. Das ist halt schon etwas anderes, als mal selbst der Leser zu sein und halt sich wirklich darin selbst auszuarbeiten oder sich selbst zu verbildlichen in der eigenen Geschichte.
Kann gut verstehen.
Und für die in Anführungszeichen nur 8 Seiten, wie lang war das? Hast du da dran gesessen?
Also für die nur 8 Seiten war es anscheinend doch ziemlich lange, was ich daran gesessen habe. Ich kann jetzt so keinen genauen Zeit sagen, weil ich habe mich halt so einmal im Urlaub hingesetzt. So, ich meine, es waren 2 Wochen habe ich das gemacht, so verteilt. Und es waren sicherlich so um die, weiß nicht, 50 bis 70 Stunden, wie auch. So ganz genau weiß ich das nicht.
Ja, das wird oft unterschätzt von Außenstehenden, irgendwie beim Thema Comics irgendwie. Ja. So, das ist irgendwie so eine schnelle Skizze, so ein Scribble, das ist bei so Profis schon schnell gemacht. Und mit Profis meine ich jetzt gar nicht die Unterscheidung in Talent oder Nicht-Talent, sondern einfach in die Leute, die sich halt leisten können, das Vollzeit zu machen, ja, jeden Tag. Die also quasi die Chance haben, jeden Tag 8 Stunden zu üben, so, wirst du ja auch besser. Da siehst du dann gerade auf Comic-Cons dann oft die Leute, die machen relativ schnell irgendwie echt krasse Sketches und so, ja. Kannst du dich ja auch bei bekannten Künstlern anstellen und dir extra einen machen lassen und so, bei manchen Momenten, je nachdem. Aber, so eine Seite, bis die wirklich in dem finalen Comic fertig ist, so, ja, und da will ich jetzt Mangas gar nichts wegnehmen, das ist da ganz genauso. Unterschied liegt halt, dass oft noch eine aufwendige Kolorierung bei westlichen Comics dazukommt, was Mangas halt in der Regel eher nicht machen. Und wenn du dann manchmal mitkriegst, dass da Teams von, weiß nicht, halt irgendwie 3-4 Leuten, ja, du hast irgendwie den Autoren, der ein Scribble vorgibt und dann eben den Hauptzeichner, der dann irgendwie die Pencils macht mit den Bleistiften, dann kommt noch der Inker dazu und dann kommt der Kolorist dazu. Und die sitzen dann irgendwie pro Seite irgendwie manchmal, ich weiß nicht, Woche oder so. Und das erklärt dann, warum dann irgendwie ein Comic manchmal halt ein Jahr dauert, bis der fertig ist mit seinen 100 Seiten. Dann finde ich das schon abgefahren. Und ich glaube, zu viele Leute außerhalb der Szene haben diesen Eindruck so, ja, der hockt sich halt hin und mal.
Ja.
Bin mir sicher, dass Leute wie der Jan, aber auch du, Steve, mit den Designs, die du machst, dass ihr beide bestätigen könnt, dass da ein Haufen Arbeit drin steht.
Dazu hatten wir hier auch schon mal einen Podcast gemacht zum Thema die Wertschätzung der Kunst und
ja.
Da sind wir uns auch einig drüber geworden, dass sehr viele das wahrscheinlich gar nicht mehr wertschätzen, sondern wirklich auch, um nochmal rückläufig zurückzukommen auf den Punkt, Vergleich zwischen locker mal einen Comic in der Hand zu halten und einen auf dem Handy hin und her zu swipen.
Absolut, das fiel mir auch gleich ein jetzt, ja genau.
Da kommt ja noch mehr der Werteverfall mit.
Absolut, absolut. Ich wollte es auch gerade erwähnen, das ist definitiv auch ein Unterschied zwischen der rein digitalen Kultur und dem klassischen physischen Comic. Du hast halt irgendwie so einen Comic in der Hand und der kostet dich ja im Regelfall auch mehr. Ja, irgendwie, du hast dann so einen Comic, der kostet dann, keine Ahnung, ja, die günstigen Hefte kosten irgendwie 3 oder 4,99, aber du kannst dir auch Bände holen, die 20, 30, 40, 50 Euro kosten irgendwie. Ich habe hier so ein paar Kompendien liegen irgendwie, die kosten 60 Euro. Das Einzelstück. Da hast du das Gefühl, so, ja, habe ich auch was in der Hand. Plus dazu hast du so einen Teil, mit dem kannst du einen Einbrecher totschlagen, wenn es ist, gell? Und wenn du das nur digital durchwischt, dann habe ich mich auch schon gerade bei Marvel Unlimited, wo wirklich viele, viele, viele Comics sind, vermutlich muss man hier irgendwie sagen, dass das Werbung ist oder so. Wenn nichts für irgendwie, scheißegal, ich zahle dafür halt, aber weil schon zum zweiten oder dritten Mal viel, ne? Nicht, dass nachher heißt, irgendwas schwellige Werbung. Also quasi hiermit ein verbaler Hinweis. Genau, das ist mir auch schon aufgefallen, dass du dann einfach, genau das, ich habe den Civil War dort gelesen, den gibt es so als Komplett-Event, gibt ja die 7 Haupthefte dazu, aber mit allen Tie-Ins, also allen Geschichten von anderen Charakteren, die mit reinspielen, sind das 127 Hefte. So, und dann willst du die Geschichte lesen, du kannst dir leisten, das durchzuackern. Ja, wenn du diese Hefte alle kaufst irgendwie, bist du irgendwie 500 Euro los. Wenn du das halt da online mit so einem 10 Euro pro Monat Abo machst, dann knallst du das halt durch und konsumierst. Da geht definitiv die Wertschätzung für die Kunst.
Wo ich das auch ähnlich herkenne, das war Ende der 2010er, da kamen ja auch immer mehr die Mangas, auch die Mangas an sich, nicht die Animes, auch hier ja. Hoch. Und da gab's dann online halt diese One-Piece-Seite. Und da gab's dann auch immer die Mangas immer direkt übersetzt, was weiß ich, 2-3 Tage später oder so, nachdem sie in Japan rauskamen, gab's sie dann auch hier bei uns. Und ja. Wo du gerade auch eben mit den Kolorieren erwähntest, im Vergleich zum Manga auch, habe ich ja immer so ein bisschen, Manga denke ich eigentlich schon wieder fast direkt an Anime und Farbe, aber Mangas sind ja auch meist schwarz-weiß, wie Jan ja eben eigentlich auch schon erwähnte mit der Koloration.
Ja, aber das, ich meine, klar, es sieht jetzt nicht nach ultra viel Arbeit aus, aber es sind halt trotzdem viele Rasterfolien oder wie es bei mir dann halt im Digitalen war, eher so mit Programm-Rasterfolien mäßig, muss man halt trotzdem die ganzen Schattierungen und Flächen halt richtig anpassen. Da ist es jetzt nicht so viel Arbeit wie eine Farbseite, das stimme ich zu, aber zu dem Thema halt auch, dass es halt nicht so ultra viel aussieht, es ist tatsächlich doch recht viel Arbeit, auch in so einer Schwarz-Weiß-Seite, kann ich sagen.
Ja. Ich sehe das genauso, das ist gar keine Frage. Ich finde, das ist auch gar kein Wettstreit irgendwie.
Ja,
also
ja, klar.
Ich sehe da wirklich halt, ist ja auch normal irgendwie, auf jeder Messe irgendwie liegen Mangas und Comics einträchtig nebeneinander und der Deadpool steht fröhlich neben dem Sailor Moon-Mädchen irgendwie und macht ein Foto. Das ist, so gehört das auch. Ja, das ist eine Szene, ganz klar, und das gehört auch zusammen. Dass das stilistisch unterschiedlich ist, so wie Filme stilistisch unterschiedlich sind oder Bücher oder Computerspiele oder Designs, ja, so ist das quasi so verschieden, wie es nur sein kann und trotzdem auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, wie wir es eingangs schon mal hatten. Das ist gar keine Frage. Also von dem her, die gehören schon zusammen, da gibt es keine Konkurrenz so. Es steht natürlich außer Frage, dass natürlich eine Seite zu kolorieren mehr Arbeit ist. Aber bis zu dem Kolorierungsschritt ist die Arbeit einfach die gleiche. Das ist eine Sauarbeit halt irgendwie und das ist, jeder Künstler ist anders, manche zeichnen aufwendiger, manche nicht so aufwendig irgendwie. Ja, es ist ein Unterschied, ob du irgendwie ein Alita Battle Angel oder ein Attack on Titan in der Hand hast oder ob du My Hero Academia liest. Ja, das ist einfach ein Unterschied, heftig innerhalb auch der Szene selbst gibt es große stilistische Unterschiede irgendwie. Erwachsenere, ernstere, lockerige, ne, wisst ihr jetzt Bescheid, lockerigere und fluffigere. Das ist einfach stilistisch auch da ein großer Unterschied. Aber die Arbeit ist es überall enorm.
War jetzt auch gar nicht gemeint, irgendwie Mangas runterzustufen oder so. Sondern eher im Gegenteil. Es sind ja teilweise welche, die dann in Schwarz-Weiß, nur in den Schwarz-Weiß, schon irgendwie auch gleichwertig, wenn nicht sogar besser, wie manche kolorierte Comics. Das sind genau wir definitiv so. Bei beiden auf einer Stufe, sage ich ja, definitiv, klar.
Kann auch eine Kunst sein, sich zu reduzieren. Ja? Da kämen wir jetzt so in meinem Beispiel wieder zu Eduardo Rissi eben aus Argentinien, der das unglaublich gut kann. Das ist wirklich eine große Kunst, mit Licht und Schatten zu arbeiten, wenn du nur Schwarz-Weiß hast. Ja? Sich zu reduzieren kann eine Kunst sein, eine, die ich verbal definitiv nicht beherrsche. Und Schwarz-Weiß ist, ja, ich kann das nur wiederholen. Es kann eine ganz eigene Kunstform sein, so wie Filme auch gezielt in Schwarz-Weiß gedreht werden können, weil man eine bestimmte Atmosphäre erzeugen möchte.
So, abschließend hätten wir noch einen Punkt, und zwar Realverfilmung. Das ist ja, was wir schon öfters so auch genannt hatten in diesem Gespräch. Sag ich mal, momentan ja so die Weiterentwicklung beziehungsweise die Präsentation ans große Publikum. Wie habt ihr da so bis jetzt in Comics und Mangas so die Realverfilmungen aufgenommen?
Ja gut, ich glaube, da kann der Jan bestimmt schon mal besser dienen im Bereich Mangas, Animes, weil da habe ich tatsächlich nicht viel im Bereich Realverfilmungen beizutragen.
Du kannst ruhig anfangen, aber okay. Was soll ich zu Realverfilmungen sagen? Im größten Teil sind sie eigentlich schlecht erzählt, aber ich will die jetzt auch nicht komplett runter machen. Ich habe jetzt zum Beispiel Death Note mir alles mal angeguckt. Also ich habe mal im Internet halt E-Book-mäßig den Manga etwas durchgelesen, den Anime angeguckt. Und klar, im Manga wird halt immer noch etwas mehr Information genannt. Und es ist halt etwas ausgereifter meines Erachtens nach. Und allerdings finde ich, dass es halt trotzdem eine Kunst ist, halt dieses, ja, wie viele Seasons waren das? Ich meine, das waren 3 Staffeln, die da an Animes dann produziert wurden, aus diesen Büchern von Death Note, und die wurden dann nochmal komprimiert auf einen Film. Das ist halt trotzdem hammermäßig, dass die halt allen Inhalt trotzdem noch gut unterbekommen haben und die halt im Wesentlichen alles Wichtige erzählt haben. Aber es gibt halt trotzdem immer Abzüge, natürlich von der Tiefe der Geschichte oder von Darstellungsformen. Ich finde, persönlich gesehen sind halt Mangas oder Animes da dann noch besser als die Realverfilmungen.
Ja gut, das ist ja immer so. Ne? Das Original ist eigentlich immer irgendwie cooler. Das ist so immer so, weil man ja auch so die eigene Fantasie mit dranhängt. So, dann hat man so diese eigenen Emotionen, und diese mimetischen Trigger auszulösen, das ist dann für Verfilmungen nicht immer ganz einfach. Ich fand aber den Death Note-Film auf Netflix damals sehr amüsant. Hast du den gesehen?
Den habe ich nicht gesehen, nee.
Der ist tatsächlich ganz lustig. Also wahrscheinlich so für manchen Mangaka ist das natürlich so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, so, weil er schon nochmal komprimiert und so ein bisschen verwestlicht ist, sage ich mal. Man möchte gar das böse Wort Whitewashing in die Hand. Aber ich fand ihn sehr unterhaltsam. Death Note hat auch immer dieses Augenzwinkern auch in den Mangas dabei. Aber im Film ist es noch ein bisschen ausgeprägter, und das fand ich tatsächlich ganz geil. Dann hatten wir jetzt ja auch mit Alita Battle Angel hatten wir ja auch eine recht prominente Verfilmung jetzt.
Ah, stimmt.
So, der hat sich natürlich auf andere Aspekte jetzt irgendwie konzentriert als der Manga, fand ich. War halt einfach mehr so auf die visuellen Werte und auf die Fights und so ausgelegt. Aber war eigentlich schon auch ganz geil gemacht, muss ich sagen.
Ja.
Da ist schon so ein bisschen, rührt sich ein bisschen was, würde ich sagen, im Manga-Bereich. Ja, da bestand die Verfilmung ja doch eigentlich eher im Anime in der Regel dann irgendwie. Oder ein paar habe ich früher auch gesehen, so. Ja, so Neon Genesis Evangelion habe ich gesehen. Oder diese Fantasy-Ding, wie hieß das? Record of Lodoss War und so. Solche Sachen irgendwie fand ich schon auch ganz geil damals. Und ja, im Bereich Comics können wir natürlich nicht klagen, ne, was Realverfilmungen angeht. Auch wenn manchmal, wie ich ja finde, der Ruf besser ist als die Umsetzung. Also ich gehöre jetzt nicht in das Lager, das jetzt jeden Film aus dem MCU bedingungslos abfeiert. Da gab es auch viel, viel, ja, B-Ware, würde ich es mal jetzt sagen. Aber ja, ganz interessant für mich, oder vielleicht, ich finde es interessant, ja, den Rest müssen deine Zuhörer beurteilen. Ich fand ganz interessant, so als langjähriger Leser der Comics, habe ich mir am Anfang mit den ersten Comic-Verfilmungen im MCU brutal schwer getan. Da war ich so von diesem, meh, das ist in den Comics alles ganz anders, Lager, hab so ein bisschen die Arme verschränkt, so ein bisschen bockig, weißt du, so, bäh, ist alles ganz anders, finde ich blöd. So. Und für mich tatsächlich hat es das gebraucht irgendwie, dass Marvel irgendwann so klargestellt hat, ja, das MCU, das ist quasi auch eins dieser zahllosen Paralleluniversen, die es ja gibt und in denen ist immer die Erde der Mittelpunkt des Universums. Ne? Zerstör die Erde, dann zerstörst du praktisch das ganze, die ganze Realität. So ist das Hauptcomic-Universum eben rund um Erde 616 angelagert. Ja, und das MCU ist eben Erde 199999. So, und als ich das hatte und wusste, ach okay, klar, das ist einfach praktisch so eine Parallelwelt, einfach nur, da können sie ja machen, was sie wollen. Seitdem komme ich dann besser damit klar und finde es sogar ganz gut, dass sie nicht die gleichen Storys nochmal exakt neu verfilmen, sondern man auch mal als Comic-Kenner überrascht werden kann. Aber es ist natürlich eine sehr schöne Entwicklung, dass da noch ein bisschen Hype da ist, auch wenn ich nicht glaube, dass der auch ewig halten wird. Ja, eine gewisse Übersättigung meine ich hier und da zu entdecken und auch selbst zu verspüren. Aber ja, es ist schön, solange es anhält.
Naja, mit dem MCU hast du ja jetzt, sag ich mal, das Musterbeispiel noch ausgepackt. Entgegen die Konkurrenz DCU, muss ich persönlich sagen, bin ich schwer enttäuscht worden.
Ach, ich weiß nicht, wie der Jan das sieht, so, ob der da mit dir schwingt, oder ich bin eher auf diesem Warum so hart urteilen Trip. Also, ich fand da ein paar Filme ganz große Klasse. Also ich fand zum Beispiel Man of Steel, der von unglaublich vielen Leuten vergessen wird, den fand ich gnadenlos stark. Ein super Look, super erzählt und ein Fight zwischen Superman und Zod, der in seiner brachialen Umsetzung fast schon konkurrenzlos ist. Vielleicht dann irgendwie so Thanos gegen alle Avengers auf dem Titan am Ende von Infinity War. Das kommt in der Wucht vielleicht noch. Oder der Iron Man hier, Hulkbuster gegen Hulk-Kampf. Das waren so. Aber in der Wucht und in dem Look, ich fand's sensationell gut. Ich bin großer Freund von Zack Snyder, der wird sehr undankbar behandelt. Er hat einen Look für eine ganze Kinogeneration generiert, den alle kopieren. Er hatte halt ein bisschen so Style-over-Substance-Probleme. Den Begriff kennt ihr ja bestimmt. Aber ansonsten, Wonder Woman war ein großartiger Vertreter der Superheldenfilme und hat die knackige Kurve, den ersten Film mit einer weiblichen Superheldin in der Hauptrolle hinzulegen, hervorragend gemeistert, großartig. Also, ja, und ich fand persönlich auch zum Beispiel Justice League nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Und Aquaman war auch ein großer Spaß. Und Shazam war auch nicht schlecht. Läuft doch eigentlich ganz gut fürs DCEU.
Ja, okay, aber ich muss sagen, wirklich mit Justice League, da haben sie mich so ein bisschen enttäuscht. Weil Justice League hat ich damals auch selber als Comic, wo ich clean war. Ich beiß mich bis heute in den Arsch, dass ich meine Comics damals weggegeben habe.
Ja, das kenne ich.
Und ich habe mich so gefreut, ja, geil, wie so ein kleines Kind wirklich. Aber auch mit Abstrichen halt schon realisiert, okay, es wird Kino, es wird für die breiten Massen, es wird nicht so sein.
Ja, genau.
Aber es war dann wirklich nochmal so ein Tacken darunter und da war ich dann wirklich so, Wut, böse.
Ja, da bin ich vielleicht als regelmäßiger Comic-Leser ein bisschen besser gegen abgehärtet, sag ich mal. Weil du liest halt irgendwie, keine Ahnung, ich verfolge zum Beispiel Spider-Man ist so jemand oder der Punisher. Das sind so zwei Charaktere im Superhelden-Genre jetzt, die ich sehr aufmerksam verfolge irgendwie. In den anderen Comics, ja, gibt's auch rein so, aber da bevorzuge ich oft Graphic Novels oder abgeschlossene kurze Serien. Aber bei diesen Superheldengeschichten ist es einfach so, du hast, keine Ahnung, irgendwie, ja, es gibt tausende von Spider-Man-Heften. Nicht jede Spider-Man-Geschichte ist geil. So ist das einfach. Und so kann ich das irgendwie mit Justice League auch ganz gut für mich irgendwie so haben. Es war halt eine Gruppe, die man nicht kannte, die haben halt nicht so irre gut zusammen funktioniert, was ja praktisch auch Thema des Films quasi war und nur mit Superman funktionieren sie halt irgendwie. Es, ja, weiß nicht. Es hat auch Comics, die ähnlich waren, ne? Nicht das pures Gold. Und dementsprechend habe ich gar nicht die Erwartung, dass jetzt jeder Film mich bei DC oder Marvel oder auch aus anderen Bereichen mich total weghaut. Es gibt Filme, wo ich die Erwartung habe, dann wird man halt aber auch schnell enttäuscht, ne? Klar.
Ich kann ja auch mal ein bisschen dazu sagen, so DC und Marvel, tatsächlich, also ich gucke jetzt nicht so ultra viele, weil ich verfolge nicht alles. Weil es für mich halt wirklich tatsächlich schon so ein bisschen zu viel ist mit den ganzen, ja, heldenmäßigen, ja, Charakteren. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Filme, die ich bis jetzt von DC gesehen habe, alle eigentlich ziemlich gut fand. Und mittlerweile die Richtung von Marvel ein bisschen kritisch sehe. Also klar, ich verstehe, dass sie halt bei Marvel ziemlich menschlich gehalten werden, die Charaktere. Aber dass dann zum Beispiel jetzt im neuesten, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch spoilern, wenn ich jetzt noch irgendetwas sage zum Endgame. Ich weiß nicht, ich sag's jetzt einfach mal, dass halt der Thor auf einmal dick ist. Das finde ich persönlich gesehen jetzt nicht so toll, weil es er eigentlich ein Gott ist. Aber sind halt Wege, die in dem Film gut reingenommen werden können und die jetzt auch nicht so viel ausmachen, außer vielleicht eine persönliche Meinung von einem, wie mir dann halt jetzt nicht zu gefallen.
Ja, kann ich total gut verstehen halt. Ja, ich hab damit auch bei der ersten Sichtung so ein bisschen mein Problem gehabt. Mir geht's da ähnlich wie dir. Ja, ich mag mein Thor auch so ein bisschen majestätischer und so. Aber ja, man darf trotz alledem nicht vergessen, also Infinity War und vor allem Endgame waren schon für die Familienfreundlichkeit, die Disney ja im Regelfall so als Politik verfolgt irgendwie, dafür waren die schon relativ düster eigentlich. Ja, nicht ganz so düster wie DC, aber das ist auch der Unterschied im Erfolg am Ende. Ja, Disney buhlt halt immer um die ganze Familie, die ins Kino geht, zu viert. Und mit Kindern und Eltern halt so. Ja, und dementsprechend sind die Filme natürlich immer ein bisschen entschärft. Und ist halt ein mehrbäuchiger Thor, der Fortnite spielt, ist natürlich extrem zielgruppenaffin. Und ja, die Kompromisse muss man als Marvel-Fan immer eingehen. Ich kann damit aber ganz gut leben. Ich fand zum Beispiel auch in Thor Ragnarök, oder auf Deutsch hieß er dann ja Tag der Entscheidung, ne? Fand ich auch ganz schlimm, dass dann da irgendwie der Thor nur noch am Sprüche kloppen war und der Hulk auch nur noch eine Witzfigur irgendwie ist. Beim zweiten Mal gucken dachte ich mir, ach ja, sollen sie es machen, ja. Die wollten, glaube ich, auch schon ein bisschen darauf hinarbeiten, dass ja auch manche der Figuren entfernt werden, so aus dem MCU. Das hat eine Rolle gespielt, glaube ich.
Gut, dann hätten wir die Realverfilmung soweit auch abgehakt und das wär's dann auch soweit. Wir wären damit am Ende. Ich habe mich bei euch beiden zu bedanken. War wunderbar, dass ihr beide da wart.
Wir danken für die Einladung.
Gleichfalls, kann ich auch nur das zurückgeben.
Und für euch da draußen, haut mal unten in die Kommentare, was ihr so meint. Was sind eure Lieblingsverfilmungen, eure Lieblingsmangas, eure Lieblingscomics? Und damit bleibt uns nur noch eins zu sagen. Haut da rein, Leute.
Ciao.